Das Logo des ungefähr fünften Studios ist über die Leinwand gefahren und jetzt hoffen wir, dass der Film langsam wirklich losgeht. Herzlich willkommen zu Projektor. Ich bin Dominik und da sitzt Thomas neben mir.
Moin.
Hallo Thomas, wie geht's dir?
Jede Woche das gleiche Moin, habe ich so das Gefühl.
Es ist wirklich schon Standard, ja?
Ja, das gehört ein bisschen dazu jetzt.
In derselben Tonlage. Lifehack, wir haben es einfach reingeschnitten. In Wirklichkeit hat er gerade guten Abend gesagt.
Moin.
Thomas, alles klar?
Ja, klar. Und bei dir?
Ja, ich komme direkt aus dem Urlaub.
Boah.
Und da können wir jetzt eigentlich direkt reingehen. Wir haben ein Problem diese Woche,
liebe. Du hast den Schnee verpasst.
Ich habe den Schnee verpasst. Das ist Problem 1. Und das zweite Problem ist, wir haben diese Woche einfach beide fast keine Zeit gehabt, irgendwas zu gucken. Denn Thomas ist wahnsinnig busy.
Busy.
Ich bin wahnsinnig urlaubig gewesen und man kann es eigentlich nicht beschönigen. Wir haben einfach nichts Krasses Neues zu bieten von den Kinos, aber wir haben uns natürlich trotzdem was überlegt. Erstens gibt es ja noch sowas wie Mubi und da habe ich mir noch was angeguckt. Und zweitens stimmt es gar nicht, ich war im Urlaub im Kino, allerdings bei einem Film, den wir letzte Woche schon besprochen haben, aber ich werde natürlich noch meinen Senf dazu geben. Und drittens dachten wir uns, man kann ja auch mal ein bisschen einfach übers Kino plaudern, denn das haben wir die letzten Folgen eher hinten angestellt, weil es ja so krasse Filmrezensionen zu rauszuballern gab.
Ja, ich würde sagen, die letzten Wochen war es doch auch immer viel Input, ne?
Es war sehr viel Input und sehr wenig Scheiße labern und ich finde, für unsere Talente haben wir das ein bisschen falsch aufgeteilt.
Ja, da haben die Balance falsch getroffen, glaube ich.
Und so kommen wir heute zu euch. Lass uns doch direkt beginnen. Ich erzähle meine kleine Anekdote vom Spanienurlaub. Ich habe meinen Bruder besucht, der in Spanien wohnt. Und ich habe gesagt, wir müssen ins Kino, weil ich mache jetzt den Podcast hier. Hat er gesagt, alles klar. Dann war das Problem, ich hatte überlegt, in das Teufelsbad zu gehen. In El Baño del Diablo. Den tatsächlich in Spanien läuft, auf Österreichisch mit spanischen Untertiteln. Dann habe ich mir aber noch sagen lassen, dass das Österreichisch wirklich heftig ist und ein Risiko besteht, dass ich das dann nicht verstehen werde. Ne?
Ja.
Dass wir den Film auf Österreichisch sehen mit spanischen Untertiteln und ich krieg gar nichts mit. Und außerdem war mein Bruder jetzt nicht so happy über krasses Grusel-Österreich-Dorf-Feeling.
Okay.
Und The Room Next Door war ihm zu ruhig. Mein Bruder braucht ein bisschen mehr Action. Und dann war es klar, wir müssen Gladiator 2 gucken. Da war ich so, okay, muss ich eh noch sehen nach deiner Rezension letzte Woche und sowieso. Und dann haben wir gesagt, alles klar, wir gehen ins Kino in Valencia und gucken uns Gladiator 2 an.
Wie hieß das Kino?
Das Kino hieß Cines Lys, also L-Y-S. Und das war viel größer als gedacht, weil ich habe natürlich geguckt, so Indie-Kinos, welche Kinos in Valencia sind so ein bisschen so wie hier das, was wir kennen. Welche Kinos haben eben dieses Europa-Cinema-Programm und dann dachte ich, naja, das wird halt auch so ein netter Indie-Schuppen sein und dann war es aber ganz schön fett. Ich habe dir Videos geschickt. War aber geiles Design. Direkt im
Mega.
Foyer standen so irgendwie so 8 Oscar-Figuren rum mit jeweils den Filmen, die halt so die letzten 1-2 Jahre liefen, die eben prämiert wurden.
Nee, das waren alle von diesem Jahr, oder?
Waren sogar alle von diesem Jahr.
Ja, da also es hing
Zone of Interest.
Da hing auch viermal Oppenheimer links. Das sind genau die von diesem Jahr gewesen, glaube ich.
Stimmt, du hast recht, das waren die von diesem Jahr. Ja, genau, das war auf jeden Fall cool. Es war dann echt fucking groß, also so über mehrere Etagen. Ich glaube insgesamt 18 Säle, das sind wir hier nicht gewohnt.
18 Säle?
So ist es. 18 Säle.
What the fuck?
Und dann sind wir da also rein. Wir hatten noch irgendwie für zum Spottpreis uns 2 mittlere Popcorn und 2 Getränke geholt und die waren
42 Euro.
Nee. Und die mittleren Popcorn, die waren, also Mittel war in Anführungszeichen, ungemischt, wunderschön. Aber die machen das süße Popcorn mit so Karamellsirup, weißt du? Also mit so.
Ah ja.
Das fand ich nicht so geil.
Das kommt hier in Freiburg jetzt aber auch wieder mit dem Zimtpopcorn.
Weiß ich wirklich nicht. Naja, egal. Wir sind in den Saal gegangen, haben da gewartet, bis losgeht. So ein paar spanische Trailer reingezogen und dann Abfahrt. Und das Erste, was mir auffällt, und da bin ich auch wirklich absolut, da bin ich eine Diva. Ich bin ja ganz, ganz schwierig mit Reden im Kino.
Ne? Während dem Film oder wann? Also wann, wo ist so deine Grenze?
Ja,
also
genau
so, es gibt so den Moment bis zum Europa Cinema Logo, wo du sagst, ja okay, ist ein Trailer, kann man sich noch kurz drüber unterhalten, finde ich zumindest.
Mhm.
Und dann kommt das Europa Cinema Logo und dann hältst du ab sofort die Klappe so, bis zu dem Moment, wo die Credits tatsächlich komplett durch sind.
So ähnlich. Das ist eigentlich genau die richtige Frage, weil darum ging es ja. Also wir sitzen da im Kino, es war wirklich voll und dann habe ich gesehen, dass, oder mitbekommen, dass während der Trailer wurde unglaublich viel geredet und da ist es mir schon aufgefallen, das ist einfach noch mehr. Also klar, ich war auch lange nicht mehr in so einem vollen Kinosaal, muss ich der Fairness halber hinzufügen, aber trotzdem, hier in Deutschland, klar, während die Trailer laufen, da unterhält man sich noch oder gibt Kommentare. Wenn ich mit dir im Kino bin, dann gucken wir halt die Trailer und geben so einen kleinen, ne, sagen wir also, oh, sieht gut aus.
Ich meine, wir reden ja nicht durch.
Nee, wir reden, ja? Das gar nicht. Und
es ist auch nicht laut. Also, nee, genau. Also ich versuche schon da ein bisschen so subtle so das zu sagen.
Absolut.
Ja.
Und dort in Spanien, in Valencia war es so, die haben halt wirklich geredet im Sinn von, wir schnattern jetzt, weißt du, also wir kreischen über diesen Trailer drüber, wo wir heute Abend noch feiern gehen. Ich habe es ja nicht verstanden, was sie gesagt haben, aber es klang alles sehr belebt.
Das sind halt die Leute, die sich halt dann fürs Kino treffen.
Ja, ja.
Und dann aber halt sich auch irgendwie seit 5 Jahren gefühlt nicht gesehen haben. Und dann ist halt der Moment, wo du noch kurz vorm Kino zusammensitzt, müssen die sich noch alles erzählen vielleicht, weißt du?
So ist es.
Habe ich irgendwie immer so das Gefühl.
Ich habe das Gefühl auch, hier eine kleine Ohrfeige an alle, die immer, die unser jüngeres Publikum, was auch bei uns im Kino ist und dann irgendwie zur Sneak oder zu einem coolen neuen Indie-Film kommt und sie kommen alle 5 Minuten zu spät. Also sie gehen dann ins Kino rein, wenn ja schon die Sachen laufen.
Wenn ich schon auf der Bühne war.
Wenn Thomas schon auf der Bühne war. Und die kommen rein und ich sehe die ja, wenn ich Einlass mache, dass die sich auch gerade erst begrüßt haben. So, oh, schön dich zu sehen. Ah ja, cool, meine Bahn kam zu spät. Blablabla. Dann kommen sie in den Saal und das ist ja dann das Problem, wo ich dann immer sage, Leute, wenn ihr euch wirklich treffen wollt, also ich meine, wenn ich mit dir ins Kino gehe, wir sehen uns ja oft.
So, ja, aber wir treffen uns ja auch nicht, also wenn wir uns ins Kino verabreden, dann sind wir beide von dem Typ aber auch her, okay, wir gehen jetzt ins Kino, wir schauen diesen Film.
Absolut.
Also und mir geht es dann jetzt halt einfach weniger nicht um dich als um den Film.
Genau.
Weil dann sprechen wir uns danach halt, aber in dem Moment ist ja der Film.
So, und ich sehe so oft halt so junge Leute, die sich fürs Kino treffen und dann müssen die halt noch ganz viel beschnattern, weil ich mir immer denke, so, Leute, muss das jetzt? Also warum trefft ihr euch dann nicht 10 Minuten früher und habt einfach noch entspannt? Das ist ja geil, weil ältere Leute, das ist wirklich so ein Generationsding, die gehen ja früh ins Kino, die kommen schon 15 Minuten, bevor der Film losgeht. Vorteil, die setzen sich dann in den Saal, schön vibey, ne, bei dem schwummrigen Licht und mögen sich dann ja noch, bevor die Trailer anfangen zu unterhalten.
Ja,
und das finde ich ehrlich gesagt sehr cool. Also ich finde, junge Leute, holt euch das mal zurück. Geht einfach mal 15 Minuten vorher ins Kino und chillt halt noch zusammen im Saal und dann kann man gut schnacken. Jetzt zurück zum Thema. In Spanien also, sehr viel Geschnatter, kann natürlich auch am Film liegen.
Ja, glaube ich schon.
Also wollen wir der Fairness halber auch noch einräumen. So, und dann wurde es immer knapper, ne? Man merkt, es kommen so die krassen Trailer und man weiß, oh, jetzt geht's gleich los.
Was lief da so? Sinne.
Boah, da lief Here von Robert Zemeckis, über den ich noch sprechen will. Es lief irgendwie ein spanischer großer Film, den ich jetzt nicht, also halt eine spanische Produktion, die hier jetzt keine Wellen schlägt.
El Gato con Botas.
Irgend sowas halt. Und auf jeden Fall, dann ging's los. So, dann, das war dann auch sehr plötzlich, ne, bei Gladiator 2. Dann kommt dieses, was ist es, das Paramount, wo die Sterne erst so übers Wasser gleiten und sich dann bilden. Das ging dann auch recht fix. Und das wäre jetzt nur ein Moment, um auf deine Frage einzugehen, da verstehe ich es ja noch, ne, dass vielleicht ja auch die Hälfte des Kinosaals es einfach noch gerade nicht mitgekriegt hat, weil ich war auch so ein bisschen, wow, jetzt geht's ja los.
Ja, aber es war ja nach Europa Cinema, oder?
Es war, genau, aber da war es so, die Show war so geschrieben, dass Europa Cinemas kam irgendwie schon früher.
Okay, vor den Trailern oder so.
Ja, vor den Haupttrailern kam Europa
Cinemas. Okay.
Naja, auf jeden Fall haben dann so während des Paramount-Logos die Leute noch so gequatscht und ich so, ja, fair. Und dann ging dieses geile Intro los von Gladiator 2, wo das du ja auch gelobt hast. Mit
von dem Zeichner, der auch sein Logo von Scott Films gemacht hat.
Genau, ne? Scott Free kam dann ja auch noch.
Scott Free, das ist dieser Dude mit der Fackel, der so zum Vogel wird. Und das ist der gleiche Dude, der das Intro animiert hat.
Ja, und da wurde dann auch noch gelabert. Und zwar richtig. Und dann wurden mein Bruder und ich aber ganz kurz richtig nervös. Und wir waren so, nee, oder? Also die hören jetzt schon auf zu labern. So, wirklich, volle Möhre, von allen Seiten so Gelaber. Und wir so,
aber vielleicht liegt das am Publikum.
Das Ding geht doch gerade los. Und dann war zum Glück hinter mir, war glaube ich eine, die es auch nicht haben wollte. Und die hat dann wirklich so auch so in alle Richtungen so ein bisschen so gemacht. Und ich so, danke. Und dann ging es langsam vorbei. Aber es hat sich noch gezogen, bis die Eröffnungsszene so richtig losging. So, dann wurde es langsam ruhiger. Und dann war es okay. Also es wurde trotzdem öfter mal, auch so von allen Seiten habe ich gehört, so meine Nachbarn und Nachbarinnen, immer so ein bisschen reingetuschelt. Darüber kann man sich auch streiten, finde ich, gerade bei Gladiator. Ich habe auch zweimal kurz zu meinem Bruder was gesagt, aber das ist halt für mich auch einfach ein Unterschied.
Ja, die Stimmen
wurden... Ob ich mal kurz eine Sache so irgendwie so ah, guck mal, das. Oder,
ja,
oder
die halt Stimmen so wurden halt leise, aber die Stimmen in deinem Kopf wurden über den Film hinweg halt lauter, ne?
Ja, ja. Und dann möchte ich jetzt, bevor wir noch kurz über den Film reden nochmal, dann hat sich's eingependelt und es war okay und man konnte den Film genießen. Und dann kommt der Abspann, also Film endet, alle applaudieren, was ja eine schöne, also da habe ich dann das Gefühl gehabt, das ist Tradition in Spanien.
Wann,
weil sofort,
wann haben die applaudiert?
Bitte?
Wann? Direkt, als direkt. Gladiator kam?
Direkt.
Gladiator 2.
Genau, und dann wurde applaudiert. Und ich hatte das Gefühl, das kann ich jetzt schlecht beweisen, aber ich war mir sehr sicher, dass das einfach nicht so gehört.
Ja,
das also, dass die immer klatschen.
Kann ich mir vorstellen,
sie haben geklatscht und dann sind sie alle sofort aufgesprungen. Und ich dachte mir, was ist denn das für eine, das ist ja ein totaler Widerspruch. Also, wenn ihr jetzt geklatscht hättet, weil ihr so ergriffen seid und sagt, jawohl, Meisterwerk, warum auch immer. Und sie sind wirklich, das weißt du, es kommt diese letzte Szene, dann kommt Gladiator 2 oder ich weiß nicht, ob dann direkt steht, directed by Ridley Scott. Egal, was auch immer, die erste Zeile des Abspanns, alle applaudieren und sofort alle hoch. Also noch bevor Paul Mescal da stand, war die Hälfte vom Saal weg.
Ich kenne das eigentlich eher so, dass man halt gerade auf Festivals und so wird halt applaudiert, wenn die ersten Credits durch sind. Also wenn die ersten Credits durch sind und dann kommen die Endcredits, dann gibt es einen Applaus. Manchmal auch schon vorher, wenn es halt ein guter Film war. Was ich voll verstehen kann. Okay, du applaudierst halt den wichtigen Leuten. Aber voll verrückt, dass sie dann halt auch direkt gehen. Also so das aber, dass dann es keinen Shift dazu gibt, dass man die Tradition einfach weglässt und einfach geht, sondern die Leute klatschen. Finde ich irgendwie aber lustig. Also ist eine komische,
total
komische
Sache. Also Leute haben geklatscht und während sie geklatscht haben, sind sie so aufgestanden, haben ihr Jäckchen übergezogen und sind rausgelaufen. Verrückt. Und ich bin halt noch sitzen geblieben und mein Bruder war so ein bisschen, ah ja, okay, Domi bleibt sitzen. So, ich mach mal mit. Hat dann aber, wir waren dann halt wirklich schon, als dann die Roll-Credits die normalen angefangen haben, waren wir eigentlich schon die Letzten im Saal. Und auch die Leute vom Kino kamen schon rein, um zu putzen. Und dann war ich so, ja, okay, gut. Dann, also mein Bruder war dann so, okay, gehen wir dann. Also als dann so Key Grip und so am Start war.
Aber da ist ein großer Bruch, finde ich. Weil der Film endet ja mit dem geilen Soundtrack von Hans Zimmer.
Ja.
Und es geht in die Endcredits. Und dann kommt dieser Bruch. Und ich saß so, nein, ich will den Song fertig hören. Lasst mich den fucking Song fertig hören. Ja. Aber nein, durfte ich nicht.
Ja, so war das.
Aber bei mir ist das auch so. Ich glaube, ich bin immer der sitzen bleibt, mit meiner Freundin zusammen. Und ich habe so das Gefühl, also wir gehen oft schon mit vielen Leuten ins Kino. Und es gibt immer so ein, zwei, die halt bei uns sitzen, die dann halt merken, okay, wir bleiben scheinbar sitzen und die anderen gehen. Und dann kommen wir halt immer nach raus, sozusagen.
Ja.
Aber keine Ahnung. Also dann denke ich, ich denke dann auch immer aktiv drüber nach, warum ich jetzt gerade sitzen bleibe. Aber ich finde es schon wichtig.
Naja, als Filmfan hat man sich halt irgendwann
schöne
angewöhnt.
Schöne Musik und man honort irgendwie gerade bei Filmen alle, die daran mitgearbeitet haben. Wenn man selber schon mal bei irgendwas mitgewirkt hat, dann wartest du darauf, bis dein Name da ganz unten steht. Ja. Egal, was du bist, Catering, whatever, Driver, Adam Driver. Ist doch schön, weißt du?
Thomas, was ist dein Lieblingscredit?
Boah, schwierig. Ich weiß, was deiner ist. Mein Lieblingscredit ist, glaube ich, die Musik.
Mhm.
Ich weiß
also
nicht,
wenn da steht Original
Score. Ja, Original Score, Original Soundtrack. Oder halt, ich lieb's auch, wenn dann nochmal die Songs am Ende aufgelistet werden, die da bezahlt wurden. Und es hört nicht auf manchmal bei manchen Filmen. Das ist crazy.
Ja.
Und deiner?
Mein Lieblingscredit ist auf jeden Fall Catering. Ich finde das
sind immer lustige Firmen und sowas.
Ja, ja, genau. Da, die haben dann coole Namen. Da steht auch immer, also Catering by, dann kommt der Name des Caterings. Und drunter steht immer Chef, also Head Chef.
Ja, klar.
Dann steht da ein Name oder vielleicht zwei und dann auch Sous-Chef. Also die listen das ja dann auch wirklich auf.
Oder was auch krass ist, Production Babies. Ist das dir mal aufgefallen?
Ah, ja, 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 das ist auch ein guter.
Weil Production Babies ist halt geil, da sind irgendwie so 20 Namen so von Kindern, die einfach auf die Welt gekommen sind in der Zeit. Oder auch die Hunde, wenn dann die Tiere dargestellt, die darstellenden Tiere nochmal aufgelistet werden und so.
Driver finde ich auch immer toll.
Driver.
Driver for Mr. Scorsese.
Driver for Mr. Scorsese. Assistant to Mr. Scorsese. Assistant to assistant of Mr. Scorsese.
Assistant to the driver of the assistant to Martin Scorsese. Ja, das sind die Lieblingscredits. Egal, wo waren wir eigentlich?
Wie du Gladiator 2 fandest.
Das stimmt, ein Riesenbogen. Also erstmal wollte ich eben die spanische Kino-Experience hervorheben. Jetzt kurz zum Film. Ich glaube, müssen wir jetzt auch nicht mehr lang thematisieren. Ich sehe es sehr ähnlich wie du letzte Woche. Ich habe es auch in meiner Letterboxd-Review geschrieben. Für jemanden, der Gladiator 1 gar nicht auf dem Schirm hat, warum auch immer, weil jüngere Generation oder einfach
24
nie
Jahre her.
Genau. Ist es solide, weil man sich so denkt, ja, ist halt ein Action-Epos, funktioniert ja, läuft. So, also ich habe meinen Bruder gefragt, das war ja perfekt, dass ich mit ihm im Kino war. Er hat Gladiator 1 nicht gesehen. Mein Bruder okay. ist auch einfach nicht so krass im Filmgame.
Das heißt, er hat einfach gar keine Nostalgie-Flashbacks gehabt.
Gar nicht.
Das ist verrückt.
Deswegen habe ich ihm ein, zweimal auch tatsächlich Sachen zugeflüstert, damit er den Kontext checkt. Hatte aber eh, ich meine, der Film ist ja dann doch sehr on the nose. Also ja. mein Bruder hat die Connections gecheckt, auch ohne den ja. ersten gesehen zu haben. Auf jeden Fall habe ich ihn, er fragt mich nach dem Kino so und dann habe ich gesagt, nee, sag erstmal du. Weil ich das wissen wollte, wie das ja. jetzt für ihn ja. war. Und er meinte so, ja, war halt jetzt einfach eine solide, so ein solides Action-Epos 7 von 10.
7 so. Von 10?
Ja. In als ein Action-Epos halt, also. Was jetzt keine krasseren Emotionen auslösen muss. Also, und dann haben wir auch schnell eben über diesen von mir auch sogenannten Fast and Furious-Effekt gesprochen, den er mir dann auch zugestimmt hat. Das ist halt einfach so, ja, okay, da ging es halt irgendwie ab und man wollte spektakuläre Sachen zeigen und plötzlich ist da Wasser im Kolosseum und Haie und am Anfang kämpft er gegen den Affen. Also alles ist halt einfach so ein bisschen so, wo man halt als normaler Typ im Kino denkt, yo, okay.
Ja, aber ich finde, du sagst jetzt auch gerade so Action-Epos, was halt nicht tiefer gehen muss, aber Gladiator 1 schafft es ja.
Genau, und das ist ja gerade der Punkt.
Da geht diese Extrameile sozusagen.
Genau, und mein Bruder hat den erst ja nicht gesehen. Und hat dann einfach so unbedarft gesagt, so ja, okay, 7 von 10, weil habe jetzt auch nichts anderes erwartet. Ja. Und dann habe ich eben gesagt, so, und jetzt kommt ja das Problem. Der erste ist halt ein Meisterwerk, und zwar auch auf emotionaler Ebene. Und das hat mich dann doch, also irgendwie war ich dann wie so ein alter Boomer, der so wütend war, weißt du, so die gute alte Zeit und das, was heute gemacht wird, weil ich es dann halt so ein bisschen übertragen habe.
Ja, aber es ist auch wahr.
Es ist auch ein bisschen wahr, dass halt ein Gladiator 1 es schafft, dieses Action-Epos zu inszenieren und alles ist super. Es ist ja an sich sehr
naja, aber es
auf die Fresse. Was ist so ein Typ und der metzelt sich zur Rache und hat natürlich Frau und Kind verloren und alles ist so sehr die typische männliche Heldenstory. Aber der Film schafft es halt mit den Kniffen, die er macht und einfach den tollen Charakteren, die er erschafft, dass du halt Gänsehaut kriegst und dass es emotional ist und dass der dich mitnimmt. Und Russell Crowe spielt Wahnsinn und du kannst nicht anders als am Ende ein bisschen mitheulen. So.
Ja, und weil er halt
Soundtrack und alles nicht
nach 5 Minuten seine Frau verliert.
Genau.
Sondern alles es sind halt so 20 aufgebaut. Minuten, er hat diesen Kontakt mit ihr und dann gibt es halt irgendwann in diesem Film diese Szene, wo du denkst, ey, what the fuck? Und dann ist auch so, du bist halt direkt noch mehr auf seiner Seite.
Klar. Weil
dieser harte Tod
ja.
ist halt krass.
Ja.
Und ich glaube, also das ist halt das, ey, sorry, aber diese Frau von Hanno in Gladiator 2, die kommt gar nicht mehr vor. Er nimmt noch einmal diesen Pfeil in die Hand. Ja. Und also, das war's. Das ist crazy. Das ist wirklich komplett verrückt.
Voll.
Was sie sich am Anfang für einen Schwur geben mit ihren Ringen, ultra episch. Nö, okay, ja, nachher sieht man den Ring vielleicht noch einmal, aber dann.
Ja, ja es ist.
Und, eben und auch noch eine Frage, noch eine Frage. Letzte Szene. Vielleicht muss man hier mal kurz eine Spoilerwarnung ausschreiben. Ist jetzt nicht so ein krasser Spoiler, aber es gibt ja, ich sag's jetzt, es gibt diese ganz bekannte Szene aus Gladiator, wo er am Ende durch das durch das Weizen streicht in der Toskana. Wichtige Frage. Die letzte Szene von Gladiator 2, das ist nicht Paul Mescal, ne? Die Hand, oder? Ich habe gedacht, das wäre Russell Crowe. Ich habe kurz gedacht, die Karten noch rüber in sein Gesicht.
Nee, es ist Russell Crowe.
Es ist Russell Crowe, aber in alt, ne?
Ja, ja. Nee, ich habe es einfach so.
Man sieht ja, das ist die Hand von Russell Crowe, oder?
Ja, ja.
Aber mit den gleichen Ringen, die Hanno hat.
Ah, krass. Ich habe gar nicht so weit. Ich habe es einfach sehr schnell interpretiert als, naja, er sagt ja, ich glaube, er sagt in der Szene, talk to me, father.
Ja, genau.
Speak to me,
ja,
father. Aber, und dann warum kommt dann, plötzlich warum? Diese Hand.
Aber warum?
Naja, weil doch dieses immer gleiche Theme, was ja im ersten und im zweiten aufgenommen wird, ist ja dieses, kurz dieser Cut zum,
ja, klar.
zur Parallelwelt,
ja, aber, wo
vielleicht gleich jemand stirbt. Das ist
schon crazy, oder?
Wieso?
Ich also fand, ehrlich gesagt, eine der einzig guten Szenen
in diesem Film. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie in dem Moment gedacht, nee, jetzt holen sie nicht noch den Russell raus.
Nein, tun sie auch nicht.
Ja,
aber indirekt. Es ist ja einfach ein ja, whatever.
Ist ja auch egal.
Auf jeden Fall, das ist so meine Zusammenfassung, wenn man diesen Film einfach nur on its own bewerten würde, Betonung auf würde, könnte, dann sage ich, ja, okay, ist halt ein ganz guter, also er ist ja ein gut gemachter, großbudgetiger Actionfilm und den kann man sich ja angucken. Da hätte ich dann halt einfach gesagt, ja, ist nicht mein Genre, ist halt einfach nicht meins, es berührt mich nicht.
Ja.
So, und dann ist ja der Witz, wenn du es aber doch als Fortsetzung siehst, was du ja musst, dann ist halt scheiße, weil man halt beim ersten Teil kriegt man ja sogar mich. Also ich, wo ich sage, ich bin einfach kein Action-Fan, ich bin kein Fan von so sehr, meiner Meinung nach, klischeigen Epic Stories, aber bei Gladiator 1 halte ich halt die Fresse und sage, ja, ist ein fucking Meisterwerk.
Ist halt gut erzählt auch.
Ist super gut erzählt, der funktioniert einfach. Und deswegen ist es so jammerschade.
dass und eben auch für Leute wie Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Connie Nielsen, die sind alle super an sich, aber sie sind halt flat in diesem Film. Denzel Washington ist für mich der Einzige, der, der da noch was reinbringt an Würze, wo ich sage, okay, da habe ich Spaß, dem zuzugucken und das packt mich an. Die zwei Bösewichte kannst ja komplett in der Pfeife rauchen. Also was ist das denn?
Overacted wie Kacke, ne?
Und halt, was habt ihr denn? Also weißt du, damals Joaquin Phoenix, so geil, einfach so ein Arschloch. Und jetzt hast du diese zwei Ridiculous Kaiser da, wo es funktioniert für mich null.
Hauptsache ein Affen dabei.
Absolut ja. Null. Hatte kurz so Fluch der Karibik-Witz-Vibes mit dem Affen auf der Schulter.
Aber das halt kann halt nicht mithalten.
Ja. Lass uns
der Karibik hat Hans Zimmer.
Ja.
Kurze Frage. Wer denkst du, ist der Schauspieler, der seit den 80ern in jedem einzelnen Jahrzehnt bis jetzt eine Oscar-Nominierung bekommen hat?
Denzel?
Richtig.
Ja.
Komplett verrückt, finde ich.
Ist total verrückt, aber well-deserved.
Ja.
Also ich habe immer mehr, selbst wenn ich mal einen gar nicht so geilen Film mit Denzel Washington sehe oder halt einen Film, der mich jetzt nicht so anmacht, denke ich mir immer, der Typ ist einfach die Legende. Ich glaube, Denzel Washington kann gar nicht schlecht spielen. Dem kannst du das schlimmste Drehbuch hinlegen und der holt dir halt noch irgendwas raus. Der ist einfach so eine Maschine. Also ich liebe den und ich finde eben auch für den Film spricht es jetzt wieder. Und auch das hat mich dann auch genervt. Ich finde, der wird am Ende, das wird ja lächerlich gemacht. Das ist noch eine Sache, die ich loswerden will. Warum? Und das ist auf jeden Fall so Sign of the Times, weil Gladiator 1 kam 2000 raus und da hatte man so ein bisschen eine andere Art, auch so Gewaltszenen zu approachen, habe ich das Gefühl. Weil muss man jetzt in Gladiator 2, das spoilere ich jetzt auch einfach, muss man dann sehen, wie ganz krass ihm da der Arm abgehackt wird. Und es sieht auch einfach, und eben über CGI hast du schon geredet, ist nicht der Burner. Muss das immer so sein? Ich fand, mich hat es eher rausgerissen. Also am Ende gibt es natürlich einen Fight zwischen zwei Charakteren und dann endet der für mich so ganz drüber, wo ich denke, das war jetzt der Tod, weil es gibt den Heldentod in einem Film, der natürlich gut inszeniert werden muss. Es gibt aber auch den Bösewicht-Tod, der meiner Meinung nach auch sehr gut inszeniert werden muss, um dem gerecht zu werden. Also wenn ein Bösewicht so richtig geil aufgebaut wurde, dann will ich ja auch, dass der Moment, wo der besiegt wird, der muss ja episch sein, der Moment. Und das ist hier auch null. Das war in Gladiator 1 auch geil, wie der Bösewicht am Ende niedergebracht wird und toll eingebettet. Und hier ist es auch so on the nose, so, also dass man doch fast denkt, sollen wir jetzt kurz lachen? Soll es jetzt kurz witzig aussehen?
Ja, das ist doch, glaube ich, einfach dieses Post-Game of Thrones.
Ja.
Es muss immer eine Schippe drauf sein, weil scheinbar die Leute jetzt ja im 16er-Rating unbedingt diese Brutalität brauchen. What the fuck?
Ja, das fand ich total unnötig. Ich finde, das in Gladiator 1 so geil gelöst, weil es ist ja brutal und so viel von der Story ist brutal, weil der metzelt sich ja durch.
Ja, natürlich.
Aber das Gemetzel ist viel stilvoller inszeniert und hier ist es so drüber und wo ich mir auch denke, es soll das jetzt, damit macht man den Held ja auch unsympathischer. Das ist ja der Witz, dass durch so komische, auf die Fresse überspielte Todesszenen wird der Held ja auch unsympathischer.
Ja,
und den hast du jetzt ja voll abgeschlachtet, das war ja voll unnötig.
Ja,
so, ja. Okay, damit würde ich eigentlich einen Punkt machen, weil ich glaube, wir haben Gladiator jetzt genug besprochen. Wir bleiben, glaube ich, beide bei diesem Fazit. An sich ist es ja kein schlechter Film on its own, aber es ist eine schlechte Fortsetzung.
Ja.
Juti, Thomas, weil wir ja nicht so viel gesehen haben, habe ich noch Mubi ausgecheckt. Für alle, die Mubi nicht kennen. Wir kriegen übrigens keine Kohle von Mubi. Schön wär's. Also das ist jetzt absolut das wäre so geil. Mubi, wenn ihr das hört, sponsert uns. Mubi ist eine Alternative zu den typischen Streaming-Diensten, der im Gegensatz zu den anderen, die wir jetzt nicht bei den Namen nennen müssen, kuratiert ist. Das heißt, du hast so eine sehr gut ausgewählte Filmfan-pleasende Filmauswahl.
Ohne Algorithmus.
Und sondern
mit einer fetten Datenbank. Das heißt, du findest auch Filme, die nicht gestreamt werden. Wenn du zum Beispiel irgendwie nach einem Regisseur suchst oder einer Regisseurin und dann findest du die Person, dann kannst du auch sehen, was für Filme die insgesamt gemacht hat, wer mitgespielt hat und so weiter. Aber du kannst halt nicht immer alles streamen.
So ist es. Das heißt, es ändert sich auch mal was und sie haben dann halt auch immer so einen Pick des Monats. Sie machen so coole Listen. Also ab und zu gibt es dann irgendwie so eine Art Thema, zu dem man dann bestimmte Filme gucken kann. Das ist einfach sehr liebevoll gestaltet. Und ja, also ich glaube, es ist so ein bisschen der Streaming-Dienst des Filmfans. Und
ja, gerade in großen Städten.
Wird ja eigentlich gar nicht gerecht.
Gerade in großen Städten haben mit Mubi Go haben sie angefangen, ja auch wöchentlich dann ein Kinoticket zu bezahlen, damit die Leute eben Film zu Hause genießen, aber auch die Kinos weiter unterstützen. Und ich finde das eine großartige
Herangehensweise. Und sie produzieren ja auch.
Sie produzieren und sie verleihen.
Und sie verleihen.
Verleihen mittlerweile sehr viel. Produzieren geht. Aber sie haben schon ihre eigenen In-House-Productions. Finde ich geil.
Jedenfalls habe ich mir diese Woche, theoretisch habe ich zwei Filme geguckt. Ich habe einen dummen Fehler gemacht. Irgendwie Mittwochabend oder so, als ich im Urlaub war, sind mein Bruder und ich nach Hause gekommen und haben einfach noch gechillt. Und er meinte dann, er geht ein bisschen früher ins Bett. Und dachte ich, oh gut, dann kann ich jetzt ja was gucken. Und ich war aber schon ganz schön müde und habe es mir nicht so richtig eingestehen können. Und habe dann einen Film angefangen.
Welchen?
My Blueberry Nights von dem gleichen Regisseur, zu dem ich jetzt mit dem nächsten Film komme. Und das Blöde ist, ich musste ihn abbrechen. Also ich bin halt dann tatsächlich
zu müde geworden.
Weggenickt und war so, oh Mist. Und das, ich hasse das ja. Also ich will natürlich schon einen Film einfach in einem Go, in einer Experience sehen. Und war dann schon so, ach nee, jetzt muss ich den morgen irgendwie nochmal neu anfangen. Und war unhappy. Und dann wollte ich ihn gestern fertig gucken. Und jetzt ist er nicht mehr auf Movie. Das war natürlich bitter.
Daune.
Aber du hast mir den Film empfohlen.
Hast du ihn geschaut?
Vom gleichen Regisseur, nämlich Wong Kar-wai. Eine Hongkong-Produktion.
Boah, der ist krass.
In the Mood for Love.
Ja, der ist heftig, ne?
Und das Geile ist, und da kann, so kann ich jetzt euch kurz den Bogen spannen, ich habe schon viel geredet in dieser Folge, deswegen fasse ich mich jetzt kurz. My Blueberry Nights ist vom selben Regisseur. Und ich musste sagen, ich hatte da vor allem Bock drauf, weil Norah Jones mitspielt.
Norah Jones,
eine begnadete Sängerin, die ich liebe. Und die hat nur einmal Schauspiel gemacht, nämlich
das
da.
Das war dort.
Also eine richtige Rolle gespielt. Das war dort. Und ich muss aber sagen, der Stil des Films hat mir mal so gar nicht gefallen. Also
Von
My Blueberry Nights.
Ah, okay,
und ich war da so ein bisschen so, boah, weiß ich nicht. Also ich mochte Norah Jones, ich mochte Jude Law. Die sind super cool zusammen.
Guter Cast.
Richtig guter Cast. Aber so der Schnitt und so, dann so komische Überblenden, Slow-Mos anstellen, wo ich dachte, was ist denn jetzt? Auch so Farbeffekte. Und
von wann ist der?
Müsste ich kurz checken.
Also Hongkong-Kino, was ist das, 80er oder
früh, so? Früh 2000 auf jeden Fall. 2007 war es tatsächlich.
Oh, okay, krass.
Hat mich nicht angesprochen. Ich hätte ihn mir trotzdem gerne zu Ende angeguckt und ich will auch nicht einen Film bewerten, ohne ihn zu Ende geguckt zu haben. Aber es war weird. Und dann habe ich eben gestern gesagt, okay, ich gucke mir In the Mood for Love an, der übrigens auf der BBC-Liste der 100 wichtigsten Filme des 21. Jahrhunderts auf Platz 2 ist. Wahnsinn. Und dann dachte ich, alles klar. Und dann habe ich im letzten Moment gesehen, Moment mal, ist ja der gleiche Regisseur wie My Blueberry Nights. Und dann war ich kurz ein bisschen, okay, bin ich jetzt ja mal gespannt. Weil ich bin schon ein bisschen reingegangen mit, na, der Stil von dem scheint ja nicht so meins.
Und du wusstest nichts, worum es in dem Film geht?
Na, ich habe es mir davor halt kurz angelesen, was so die Story ist und fand es dann halt spannend. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gucke ihn auf jeden Fall. Und ja, auf jeden Fall sehr viel besser als My Blueberry Nights vom Stil her. Also hat mich, ich hatte
aber auch eine interessante Erzählstruktur.
Sehr interessante Erzählstruktur, hat mich teilweise so ein bisschen eher so an sowas wie Memento erinnert.
Ja, oder Pulp Fiction oder sowas.
Pulp Fiction.
Sowas komplett random.
Es ist komplett random und ja, der macht Bock. Problem gestern war wieder, ich muss ehrlich sagen, ich war wieder ein bisschen müde und wurde zum Ende so ein bisschen,
Ich wurde so ein bisschen dizzy,
aber ich habe ihn geschafft. Und fand es schon sehr, sehr, sehr stark.
Willst du mal kurz sagen, worum es ungefähr geht?
Es geht grundsätzlich mal um zwei Ehepaare, die gleichzeitig in so einer Mietswohnung einziehen, in einem ganz, ganz busy Stadtteil. Also wirklich halt so auf engstem Raum. Und sie sind Nachbarn und haben sozusagen dieselbe Vermieterin. Und es ist auch so das Prinzip, dass die Vermieterin natürlich auch immer so guckt. Also die sieht auch, wann die rausgehen, wer mit wem redet. Ne, das ist alles so sehr...
So ein bisschen so die Mittlerin, habe ich immer so das Gefühl. So die Mittlerin für die Zuschauer.
Und da ist auch so viel so dieser Sozialvoyeurismus von hier, wenn du nachts ausgehst, dann sehe ich das und dann werde ich dich auch mal drauf ansprechen. Ja, alles ist so sehr auf, was werden die anderen sagen.
Ja.
Auf jeden Fall haben die beiden Ehepaare was gemeinsam, nämlich, dass eigentlich jeweils einer das Pärchen so ein bisschen alleine ist, weil der andere viel weg ist. Also bei der Frau, die wir am Anfang kennenlernen, erfahren wir, dass der Mann dauernd auf Geschäftsreise ist.
Ja, auch im Ausland.
Korea im Ausland
und sonst wo.
Und bei dem anderen Mann erfahren wir, dass seine Frau im Hotel Schichtarbeit hat. Und ganz oft dann hören wir so Szenen, wo sie halt am Telefon sagt, ja, wird wieder spät, heute ist halt Nachtschicht und warte bloß nicht auf mich, schlaf ohne mich ein. Naja, und die beiden, weil es ja eben, es geht halt ganz viel um so Gepflogenheiten und diese Kultur, in der man natürlich als verheiratete Menschen sowieso sehr zurückhaltend ist und jetzt nicht da ein verheirateter Mann mit einer anderen verheirateten Frau irgendwie zu sehr auf Kontakt geht, ne? Alles ist so ganz, ganz züchtig.
Ja.
Und die begegnen sich immer so ganz schüchtern und sind so, okay, einen schönen Abend wünsche ich Ihnen und gehen sofort in ihre Buden rein.
Aber auch höflich. Also höflich.
Sehr höflich.
Und sehr angenehm. Also,
ja. Und dann kommt, ich denke, das ist jetzt noch Teil des Erklärprozesses und kein Spoiler, sondern da geht die Story richtig los. Sie spürt es, glaube ich, als erstes und er ist aber der Erste, der es ausspricht. Ihre beiden PartnerInnen haben eine Affäre miteinander. Das ist der erste Twist. Und dann
kommt einer der schönsten Spaziergänge der Filmgeschichte.
Und dann wird es einfach nur wunderschön und innovativ von der Erzählstruktur her. Auf jeden Fall, und so viel will man jetzt nicht mehr sagen. Die beiden bonden natürlich darüber, weil sie sind beide verletzt und beide wissen nicht, wie man da jetzt mit umgeht und sind trotzdem in diesem Zwiespalt von, okay, wir sind gerade zwei super verletzte EhepartnerInnen und da kommen natürlich auch so viel Gefühle hoch wie solche Arschlöcher und wir sind am Boden zerstört und finden uns ja irgendwie auch ganz nice. Also das sind ja lauter Dynamiken, die da reinspielen. Die beiden haben natürlich auch was füreinander übrig, aber sie sind trotzdem immer noch in diesem Kampf von, oh je, was sagen die anderen? Wir haben hier die Vermieterin und generell und oh. Und es ergeben sich auch Unterschiede, weil man merkt, sie hat doch noch mehr Hoffnung, dass ihr Mann zurückkommt und sich das alles wieder regelt. Er ist schon so ein bisschen pessimistischer. Naja, viel mehr will ich nicht verraten. Es ist eine wunderschön erzählte, innovative Story über Kultur, über Untreue, über die Ehe.
Eine der schönsten Romanzen auch. Also so sehr nicht körperlich, sondern es ist so eine sehr viel durch Blicke und wie die Leute miteinander umgehen auch, finde ich richtig krass.
Das ist der große Catch des Films, also dass die Story ja dadurch so unglaublich interessant wird, dass sie es eben nicht auf der körperlichen Ebene machen, sondern nur in ihren Gesprächen, in diesen kleinen Situationen. Er will auch mal ihre Hand greifen, sie zieht zurück und es spielt mit einem. Also weil man entwickelt eine Sehnsucht für die Charaktere, denkt, jetzt komm, jetzt nehmt euch in den Arm, jetzt knutscht euch. Heute Morgen habe ich mich noch informiert, habe ich gelesen, dass es theoretisch, sie haben eine Sexszene gefilmt. Also der Regisseur dachte sich irgendwann, komm, wir machen einfach mal ganz viel Material. Ja. Und am Ende hat er sie eben nicht benutzt. Also die haben, so wie ich das jetzt gelesen habe, war der Approach des Filmens so, dass sie wirklich ganz viel Material aufgenommen haben, was theoretisch ja Sinn machen würde.
Ja.
Dass sie sich, also quasi lauter Alternative Endings sozusagen.
Eigentlich eine gute Idee.
Super Idee. Und im Schnitt hat er sich dann halt entschieden, hat gesagt, nee, das ist die, ich sag mal, die most powerful Story sozusagen. Und für die hat er sich entschieden. Und
der sieht auch brutal gut aus. Der hat so einen geilen Look, so dieses bloomy Innenstadt, so oft nachts diese Fenster und diese Neonlichter, die so den Kamerasensor voll strahlen. Ist verrückt, ey.
Ja, ist wirklich schön. Super krass, große Empfehlung. Und ja, wie ich jetzt erfahren habe, auf Platz 2 der 100 einflussreichsten Filme.
Wo ist denn der bei IMDb? Weißt du das zufällig?
Ich habe gesehen, auf IMDb hat er eine Durchschnittsbewertung von 8,1, das ist auch saustark.
Ja, richtig stark.
Ist da auf jeden Fall auch in den Top 100 damit vielleicht sogar. Na, vielleicht knapp nicht, aber ist auf jeden Fall ein Brett und ja, auf jeden Fall innovativ. Sieht man nicht alle Tage, muss man auch für offen sein. Also wenn man jetzt irgendwie so völlig aus dem Nichts den Film anmacht.
Ja, auch asiatisches Kino ist auch immer noch mal ein bisschen anders, finde ich.
Ja, sind wir halt nicht so gewohnt.
Von der Erzählstruktur, ja.
Aber große Empfehlung. Also wenn ihr Mubi habt oder euch Mubi, überlegt, euch Mubi zu gönnen. Was gibt's da noch gerade für geile Sachen? Perfect Days, After Sun. Und ganz viel Indie-Zeug.
Ganz viel Stuff.
Ja, also ich kann irgendwann mal meine Watchlist teilen.
Ja, gute Idee.
Da sind auf jeden Fall Wahnsinnsbretter drauf. Lohnt sich sehr. In the Mood for Love, toller Film über Liebe ohne viel Klischee-Körperlichkeit. Macht Bock. Thomas, haben wir noch.
Was würdest du denn eigentlich so sagen, wenn wir vorher schon drüber geredet haben? Was sind denn eigentlich so Do's und Don'ts, wenn du jetzt so ins Kino gehst?
Boah.
Also wie stehst du so zu Getränken, zu Snacks, zum... Ja, fangen wir damit mal an.
Ich stehe super offen gegenüber, also ich finde es sehr snobby, wenn jetzt so Filmfans sich so ganz groß aufspielen und sagen, also ein echter Filmfan geht ja nicht ins Kino und knabbert da rum. Ich finde das sehr pretentious. Und
ich finde es auch ein bisschen komisch gegenüber dem Kulturkonzept Kino.
Voll.
Weil jeder, der ein bisschen sich damit auseinandersetzt, weiß, dass das Kino nicht das Geld mit dem Ticket verdient, sondern mit dem, was drumherum passiert.
Ja, ich finde es total, das ist so eine typische überhebliche Filmsnob-Aussage, die ich nicht brauche. Jetzt gibt es natürlich
Ausnahmen.
Genau, es gibt Ausnahmen und es gibt auch ein gewisses Ausmaß, was ich cool finde. Also erstens denke ich mir so, ja, gönn dir halt alle Snacks, auf die du Bock hast, das ist doch völliger Quatsch. Und da bin ich irgendwie unempfindlich und habe da jetzt irgendwie keine krasse Meinung dazu. Ich finde zum Beispiel, wenn man sich jetzt halt Nachos gönnt, dann finde ich es immer cool, weil ich fange ja bei mir selber an. Ich habe ja das schlechte Gewissen, wenn ich in einem Film jetzt rumbrüllen würde. Ich habe das schlechte Gewissen, wenn ich mich komisch verhalte oder plötzlich aufspringe.
Ja.
Und wenn ich mir Nachos hole, was ich mal so ganz selten Bock drauf habe, dann habe ich schon Bock, die eigentlich so eher während des Vorprogramms zu essen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Und ich glaube, das ist halt das Ding. Ich würde jetzt hier sagen, für mich ist da ein Do oder ein Don't. Achte doch bitte drauf, was für ein Film da jetzt kommt. So ein bisschen. Und pass es darauf an, wie du dich halt auch mit Snacks und sonstigem verhältst. Weil wenn da jetzt, wenn du jetzt halt zum Blockbuster gehst und dir halt eben Fast and Furious 11 anguckst, yo, ich glaube, da sind alle fair, wenn dann während da rumgeheizt wird auf der Leinwand auch ein Nacho
ja, natürlich.
Knabbern zu ja. hören ist. Wenn du jetzt halt Perfect Days guckst von Wim Wenders, uff, da fände ich schon schade, wenn drei Plätze neben mir da einer irgendwie in den charmantesten, ruhigen Szenen plötzlich anfängt mit so.
Ja, ich finde, dafür muss man auch ein Gefühl haben.
Ja.
Also es gibt halt auch in Filmen Szenen, wo du mal nicht in die Tüte greifen solltest oder in den,
absolut.
In den Nachos, weil es einfach zu ruhig ist. Und dann gibt es Szenen, da ist wieder ein bisschen laut und dann greifst du halt mal ein bisschen tiefer in die Tüte. Ist ja in Ordnung.
Genau, also ich würde sagen, ein Do ist Awareness haben für den Film und vielleicht das meiste vom Snack einfach schon so während dem Vorprogramm snacken. Weil da, du hast ja auch Bock. Ich meine, du kaufst dir das Ding, hast mega Lust jetzt auf diese Popcorn oder auf Nachos oder die Gummibärchen. Bei Gummibärchen ist theoretisch Wurst. Und dann snackt die doch direkt so während des Vorprogramms. Da ist ja eh der Teil, der dich noch nicht so juckt. Da snackst du auch noch mit. Da snackst und schnackst du ja auch noch mit deinen Freunden und Freundinnen. Also, warum denn nicht?
Snack und Schnack.
Ja.
Ja, aber da, wo du sitzt, machst du eh keinen Unterschied. Ich habe gehört, du sitzt gerne nicht da, wo die anderen Leute sitzen. Wo die Mehrheit sitzt.
Ich habe einen Sitz-Lifehack für euch. Das wollten wir eigentlich schon lange hier unterbringen. Leute, wir räumen jetzt, da sind wir jetzt einfach Filmsnobs und klären auf. Wir sind jetzt die Kinosplainer.
Keine Popcorn.
Stichwort, wo sitzt man am besten? Und es hält sich einfach wie Herpes. Dieser Quatsch, dass man im Kino immer ganz hinten sitzen will.
Ja, aber in den Cineplex macht das auch Sinn.
Ja, okay.
Also in den großen Dingern, weil das ist halt Multiplex, da ist halt die letzte Reihe meistens auf der Mitte der Leinwand, weil die Leinwand sehr groß ist.
Das stimmt. Okay, wir müssen besser.
Gehen wir mal aufs Arthouse.
Genau, wir gehen mal auf Arthouse-Kino, auf kleine Indie-süße Artsy-Filme und dann ist es halt einfach Quatsch.
Ja, sicher.
Also natürlich, wir können jetzt ja nicht gegen Geschmack streiten, wenn jemand halt sagt, ich will unbedingt ganz weit da hinten sitzen. Okay, fair. Aber in dem Kino, in dem wir arbeiten, gibt's im größten Saal unten ja schon einige Reihen. Und das ist wirklich lang. Das der Saal lang, an sich ja. ist länglich. Und da in die letzte Reihe zu sitzen, weil man denkt, das wäre clever.
Ist ein großer Fehler.
Ist ja. Blödsinn. Und dann, wenn ich an der Kasse sitze und die Leute so ein bisschen ja, sich noch nicht einig sind und dann frage ich immer so, dürfte ich was empfehlen? Und dann sind die oft auch so, ja klar, dann kommt immer so ein Spruch, wie, sie kennen sich hier ja aus. Und dann sage ich, Reihe 6. Und dann gucken die mich einmal so an und sind so, was? Reihe 6? Das klingt ja, das klingt für die dann wie Reihe 1.
Vorderes Drittel, haben sie gesagt?
Ja, und dann sage ich denen immer, ja, Reihe 6. Und ich habe zu meinem Bruder neulich gesagt, wenn wir in ein Artsy-Kino gehen, also jetzt nicht hier auf 5000 Reihen Cineplex, sondern halt was Kleineres, würde ich immer ohne den Saal zu kennen, so aus dem Bauch raus sagen, Reihe 7, Sitz 6. Weißt du? Also
ja,
so generell, ja. Weil wenn das Kino 12 Reihen hat, dann ist perfekt.
Ja.
Wenn es 15 Reihen hat, ist auch noch super. Und selbst wenn es 18 Reihen hat, ist wahrscheinlich dann sogar der Geheimtipp.
Ja, sicher.
Also ich meine, was ist der Punkt von dem Ganzen? Du willst halt in der Mitte sitzen. Und Mitte bedeutet ja auch jetzt so tontechnisch, dass dich die beiden Soundtürme, die ja wahrscheinlich einfach rechts und links von der Leinwand sind oder natürlich überall verteilt, dass die dich ja genau in der Mitte treffen. Das ist auch diese Chris Nolan-Nerdy-Aussage, ich setze mich ja dahin, wo dieser perfekte Trichter entsteht,
ja, genau.
Sodass ich mittig im Saal sitze. Also hier Lifehack an euch, von uns, wenn ihr in einem großen Kino seid, nicht in die letzte Reihe.
Lieber weiter vorne. Vor allem,
lieber weiter vorne.
Die Leinwand ist auch oft in den kleineren Kinos einfach nicht so groß, dass du da dann überfordert bist. Da musst du nicht hin und her gucken. Du musst auch nicht die Leute haben immer Angst, dass sie dann Nackenstarre bekommen.
Mhm.
Klar, wenn du in der ersten Reihe sitzt, ist was anderes. Aber ich würde sagen, 6., 7. Reihe bei uns zumindest. Schön. Ja.
Wenn ihr merkt, dass der Saal schon voll ist, also dass es nur noch wenig Plätze gibt und ihr müsst weiter vorne, dann natürlich eher an Rand. Also wenn ihr 1. oder 2. Reihe kriegt, dann clever sein und sich eher an Rand setzen, weil dann ist es ja leichter, so ein bisschen schräg auf die Leinwand das ganze Geschehen
ja,
einzufangen,
ganze Bild, ja.
als in der Mitte zu sitzen und so richtig, ich muss mit den Augen hier hin und her rennen. Also ich habe mal Oppenheimer in der 2. Reihe sehen müssen, weil tatsächlich einfach schon so viel ausverkauft war. Das ist süß, da kannten Thomas und ich uns noch gar nicht, aber wir waren zusammen in diesem Film, haben wir im Nachhinein.
Ja, gemerkt. Stimmt. Ich hatte in der 2. Reihe Oliver Strangers gesehen.
Mhm.
Und da habe ich gemerkt, ich habe ein bisschen so eine Motion Sickness bekommen. Es war richtig komisch. Ja, ja. Mir wurde schlecht, weil es einfach zu krass war. Aber, und auch, weil ich einfach vielleicht viel zu viel Flüssigkeit durch meine Tränendrüsen verloren habe. Das kann auch sein. Vielleicht war ich auch einfach dehydriert durch das Weinen. Hm. Ja, aber das ist natürlich ein guter Tipp, weil ich denke, dass viele den das auch einfach so mittragen durch die Generationen. Ich frage mich, wie das früher war. Ob sich das, wann das kam, dass die Leute wirklich hinten saßen.
Soll ich den makaberen Spruch droppen, der mir manchmal gedroppt wird?
Ja.
Wenn alte Leute ins Kino gehen, dann höre ich das manchmal noch. Also ich sitze an der Kasse und die kommen so rein und sagen dann, sie wollen hinten sitzen.
Ja.
Und ich frage dann tatsächlich meistens nochmal nach, so, kennen Sie den Saal? So, ich könnte Ihnen auch was weiter vorne anbieten. Und sie dann so, nö. Und dann kommt manchmal so ein alter Herr, der dann in seiner sehr, sag ich mal, saloppen Art sowas sagt wie, ha, im Krieg und im Kino sind doch die besten Plätze hinten. Das ist der Spruch. Und der war anscheinend, den habe ich jetzt schon öfter gehört, sodass ich daraus schließen kann, das war mein Ding, dass man das so sagt.
Ich habe mein Unterbewusstsein, glaube ich, rausgefiltert.
Krass. Nee, den habe ich wirklich schon mehrmals gehört von dieser einen Generation, also von diesen älteren Herren. Und es scheint damals halt, ich meine, als Kino noch ein krasses neues Ding war wahrscheinlich so, was man sich jetzt nicht alle Tage gegönnt hat, war das dann halt so ein Spruch. So, klar, weil du willst möglichst weit hinten sein. Und ich, also der Vergleich, ja, leuchtet mir ein, was sie damit sagen wollen. Weiß ich jetzt nicht, ob das noch so cool ist, der Spruch.
Weißt du eigentlich, was der allererste Kinofilm war, der gezeigt wurde?
Nee.
Nicht?
Keine Ahnung.
Aber weißt du, wer es gemacht hat?
Wie, was meinst du, wer?
Ja, also, es gibt da so ganz zwei ganz bekannte Leute, die das gemacht haben. Die Gebrüder Lumière, kennst du die?
Ah,
ja. Natürlich auch einen sehr guten Namen für sowas.
Ja, sehr Lumière gut. Ist
Gebrüder
ja,
Licht. Das Licht. Die haben einen Film gezeigt, bei dem einfach ein Zug in eine Bahnhofstation einfährt.
Stimmt.
Und da gibt es diese Urban Legend, ne? Urban Legend, dass die Leute aufgesprungen sind und haben das Kino verlassen. Es gibt übrigens keinen Bericht darüber. Pariser Zeitung, niemand hat was geschrieben, dass das passiert ist. Trotzdem schöne Anekdote. Und es gibt aber zwei Brothers, die Gebrüder Skladanowski aus Berlin, die haben das schon früher gemacht. Und die hatten das sogenannte Bioskop, mit dem sie sozusagen Filme aufgeführt haben, für Geld. Und haben gedacht, ja, wir haben das Riesending. Wir nehmen das mit nach Paris und zeigen das der ganzen Welt. Und die waren sehr, sehr unglücklich, als sie bei Lumière in der Vorstellung waren und gemerkt haben, scheiße, die machen das, aber viel, viel kleiner und für viel weniger Geld. Mhm. Und damit war es aus mit den Skladanowskis. Und einer von den beiden hat sich dann wieder seiner zweiten Leidenschaft gewidmet, dem Daumenkino. Da ist er irgendwie in den Verleih gegangen und in den Vertrieb und es war sehr gut. Aber Film haben sie nie wieder gemacht. Aber das originale Bioskop steht noch in Potsdam im Filmmuseum.
Ach krass. Das
kann man sich noch angucken.
Wahnsinn. Thomas hier mit der absoluten heftigen Kino-Knowledge.
Ja, und dann war das ja erstmal nur Cinema of Attractions sozusagen. Also das war einfach eine billige Kunst. Es ging ja nur nicht mal eine Minute, es ging 30 Sekunden. Und dann wurde das einfach mit auf Karnevals genommen. Es gab ja keine Filmverleihe. Das heißt, die Leute mussten sich das Teil kaufen. Und wenn du dir damals einen Film gekauft hast, die Kopie, es war sehr teuer. Und dann hast du den natürlich tot gezeigt. Und dann sind halt die Schausteller von Stadt zu Stadt gefahren und die Leute haben sich in so kleinen Kabuffs auf dem Jahrmarkt sich die Filme angeguckt.
Krass.
Und deswegen war das auch keine Kunst. Das kam erst viel später.
Von welcher Zeit reden wir gerade?
Das ist Anfang 1900. Also
1900 irgendwas.
1900 irgendwas, ja. Nicht 19. Jahrhundert, Anfang 1900.
Krass.
Das ist verrückt. Also ich glaube, Lumière war 1890 oder sowas, der erste Film.
Mhm.
Oder vielleicht sogar noch ein bisschen früher. Ich glaube, es war früher, 1870. Und da gibt es einen ganz bekannten Film, der heißt, glaube ich, einfach nur Santa Claus. Ich weiß nicht, von wem der ist, aber das ist der erste Film mit Parallelmontage und Parallelbelichtung, meine ich. Wo einfach der Weihnachtsmann auf dem Dach landet, durch den Kamin kommt, Geschenke hinlegt und wieder geht. Und das ist das erste Mal, dass der Weihnachtsmann auf Film aufgenommen ist. Und das ist schon über 150 Jahre her, das ist verrückt.
Das ist krass.
Das ist richtig krass. Deswegen ist auch eine der großen Belege dafür, dass es den Weihnachtsmann auch schon gab, bevor Coca-Cola ihn erfunden hat. Was ja irgendwie das deutsche Ding ist, dass Leute denken, Coca-Cola hat den Weihnachtsmann erfunden, so wie er ist, vielleicht vom Aussehen. Aber den Weihnachtsmann gab es natürlich schon davor.
Naja, wie sah der in dem Film aus, ist die Frage, ne?
Ja, mal gucken. Es ist schwarz-weiß natürlich, aber er trägt eine Mütze und einen Pelzmantel. Also
okay.
Es ist schon iconic, so wie Santa Claus
halt aussieht. Hat er so einen großen Bart?
Boah, das müsste man nochmal prüfen. Der ist auf YouTube, der Film. Könnt ihr euch angucken. Da geht 35 Sekunden oder so. Aber schön, schönes Ding, ja. Schönes Ding.
Thomas, hast du noch irgendwelche Kino-Dos und Don'ts, die ich jetzt nicht genannt habe? Haben wir noch irgendeinen Kracher, was man machen sollte, nicht machen sollte?
Ich glaube, man sollte immer nett zum Kinopersonal sein und wirklich appreciaten, dass wir Leute hinter der Kasse ja doch auch ein bisschen Ahnung haben. Und dass man sich manchmal auch auf uns verlassen kann, würde ich sagen.
Tun ja aber auch genug Leute.
Tun auch genug Leute,
also, ja. Müssen wir dankbar sagen. Ich finde, man kriegt oft, ich fühle mich schon oft gewertschätzt. So in meinem, ich meine, am Ende des Tages, weißt du, wenn du es jetzt wieder eher runterbrichst, sagst du ja gut, wir arbeiten da halt. Und das ist halt auch einfach irgendwie ein Studienebenjob. Und man kann ja auch sagen, verkauf da halt Popcorn, ist jetzt ja nichts Besonderes. Aber der Witz ist halt, dass man irgendwie davon ausgehen kann, dass wir im Kino arbeiten, weil wir da ja auch übelst Bock drauf haben. Und alle Kinofans sind und dann wird natürlich viel gesprochen und wir kriegen dann halt doch viel hinter den Kulissen mit. Wir wissen meistens als Erste, wann dieser Film da rauskommt und haben irgendwie schon mal die Plakate gesehen. Da kommt schon eine Menge zusammen und ich finde gerade so das ältere Publikum, da muss ich jetzt wieder loben, nach der kleinen Anekdote mit dem Kriegsvergleich, da fühle ich mich schon oft irgendwie so angesprochen mit so, ach ja, was können Sie denn empfehlen? Sie wissen hier doch Bescheid.
Und ja, die haben einfach ein anderes Verständnis dafür, habe ich das Gefühl. Die haben einen Vorteil, die gehen ins Kino rein und die wissen gar nicht, was läuft, weil die davor nicht gucken, weißt du?
Ja, stimmt.
Und dann ist es so, ja, hey, was empfehlen Sie denn oder was läuft denn, wann läuft denn der Film? Ich habe im Programm oder in der Zeitung das und das gelesen. Läuft der? Und dann bist du so, ja klar, der läuft jetzt, der hat gerade angefangen oder so, gehen Sie noch rein. Und dann, manchmal kommen die Leute dann raus und sind so mega happy, dass man das denen noch empfohlen hat.
Voll. Ja, aber zum Beispiel, es kommen ja auch immer mal wieder so ein paar junge, coole Leute rein, die einfach, die wollen klar, dann so einen Rundumschlag.
Das will ich ja gar nicht ausschließen.
Ja, ja, also Freunde fragen mich auch oft so, ey, schreib mal kurz 5 Filme, die gerade geil sind. Ja. Da freue ich mich natürlich immer.
Und dann warst du gerade so 2 Wochen im Urlaub und hast du so keine Ahnung, weil du so komplett raus bist. Das ist immer die beste Aktion. So, ey, ich habe gar keinen Plan gerade. Aber was kommt denn in nächster Zeit, Dominik?
So, jetzt kommen wir noch zum Wichtigen. Wir wollen heute ein bisschen mehr Preview machen, um euch genau das, was wir gerade eben geprahlt haben, jetzt auch zu liefern. Thomas und ich gehen wir echt zusammen oder gehen wir nur beide hin?
Ich glaube, wir gehen beide hin.
Eine Date-Frage.
Ja, nee, leider bin ich da schon verabredet.
Okay, ihr hört jetzt live, wie Thomas mich abserviert.
Nee, ich serviere dich nicht ab, du kannst gerne dazukommen.
Oh,
okay. Da sind ein paar Leute, die da hingehen. Mhm. Und zwar am Montag.
Montagabend.
Also für die nächste Folge wird es dann besprochen endlich. Weil der Film nicht früher im Original mit Untertiteln läuft und wir es uns natürlich nicht entgehen lassen wollen, in die Konklave, wie wir letzte Woche besprochen
haben.
Das Konklave.
Wie du
letzte Woche. Der Konklave.
Der Konklave-Film.
Wir waren in der Konklave.
Die Leute sagen ja wahrscheinlich, ich will gerne in den Film mit dieser Papstwahl.
Ich hätte gern einmal den Ralph Fiennes, bitte.
Oh komm, warte, wir machen noch ganz kurz, bevor wir zu dem Thema kommen, sag mal noch so dein Lieblings-Film-Beschreibungsversprecher. Also du weißt, glaube ich, genau, was ich meine. So ältere Leute, die ins Kino kommen und nie den richtigen Titel sagen, sondern die sagen so, ich will den blablabla sehen.
Hast du was da auf der Zunge gerade?
Ich habe auf der Zunge bei Perfect Days, haben sie einfach alle, gut, der kleine Fehler war, sie haben halt entweder Perfect Day oder A Day is Perfect oder so, also sowas. Aber sie haben auch wirklich dann, manche Leute sagen einfach kompletten Quatsch. Also sie sagen sowas wie Beautiful Life oder so. Und ich war so, was? Und dann so, ja, der mit dem...
Mit
diesem japanischen Dings. Also ich so, Perfect Days. Ah ja, Perfect Days. Also, oder ja, es gab einfach eine Menge Filme so Anfang des Jahres, wo die Leute sich irgendwie geweigert haben, einfach den Titel zu sagen, sondern den immer so umschreiben wollten. Oh, der Buchspazierer.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Bei uns kam letztens einer rein. Ich habe gedacht, der präsentiert jetzt so die neue Kapelle vom Freiburger Münster. Da kommt rein, der so, ich hätte gern einmal die Buchspatzen. Und wir so, die Freiburger Buchspatzen singen, Böhmischer Traum. Weißt du, was ich meine? Das ist komplett verrückt, ey.
Ja, ich hatte schon den Zeitungsgeher. Also wirklich.
Buchspaziergang kommt auch.
Buchspaziergang.
Den Buchflüsterer hatten wir.
Den Buchflüsterer, der kommt öfter. Wir hatten auch schon den Bücherläufer.
Den Bücherläufer.
Bücherwurm. Und da denke ich mir dann schon so, ich meine, ist ja alles nicht schlimm. Müssen wir jetzt kein Drama draus machen. Aber ich denke mir dann schon, ist es so schwer, einfach den, also wenn ich in einen Film gehe, weiß ich doch, wie der heißt.
Ja, und das Krasseste war, als The Banshees of Inisherin lief, da war es verrückt. Weil du hast halt einen Namen von einer fiktiven irischen Insel, die es einfach nicht gibt. Und die Leute kommen rein, die so, wir hätten gerne einmal den irischen Wahl. Ne? So, und du so, den Banshees of Inisherin, die so, ja, genau den. Und ich habe wirklich jeden Abend, weil zu der Zeitpunkt war das Kino, jede einzelne Vorstellung, jeden Tag, um egal welche Uhrzeit, ausverkauft, weil es da was gab, dass man fast das Kino schließen musste und dann sind sehr viele Leute gekommen, um uns sozusagen zu helfen. Und da musste ich wirklich, also wir haben ja irgendwie 250 Plätze oder so im großen Saal und jeder Zweite wollte wissen, wie man das ausspricht am Einlass. Das war sehr stark.
Stark.
Auch sehr guter Film, The Banshees of Inisherin. Yes,
sehr, sehr gut.
Martin McDonagh.
Ja, super starker Colin Farrell und
Brendan Gleeson. Fast danke. So schön wie in Bruges.
Ja,
oder Bruges. Brügge kommen und sehen.
Brügge sehen und sterben.
Brügge sehen und sterben.
Brügge kommen und sehen.
Come and see.
Nee. Brügge sehen Brügge und
kommen und sehen. Siehst du, ich bin selber so einer.
Ja, genau. Thomas geht ins Kino und sagt,
hallo. Ja, ich hätte gerade einmal den Brügge kommen und sehen.
Das ist so geil, dass du jetzt perfekt das ablieferst.
Das ist ja verrückt, oder?
Das ist ja wirklich
Wir sind geil. Halt selber genauso doof.
Genau. Und ich habe noch eins dazu. Ältere Leute nennen auch den Film dann einfach gern bei der Hauptdarstellerin oder den Hauptdarsteller. Das machen junge Leute nie.
Einmal Senta Berger.
Genau. Es gab einen Film mit Senta Berger, der hieß, wie hieß der denn?
Was mit Jung und Liebe.
Ja, im Herzen Jung war ein anderer. Ach, keine Ahnung, wie der hieß. So halt, es ging um ein älteres Ehepaar, was halt nochmal
jung wird.
Genau.
Was nochmal eine neue Liebe hat. Und so, ich kam immer rein, die so, einmal die Senta Berger bitte. Genau,
immer die Senta Berger. Oder dann kam dieser blöde, langweilige französische Film mit John Malkovich. Und alle älteren Leute kommen rein, ich hätte gern einmal den John Malkovich. Und
ja, das ist aber junge auch bei Menschen Regisseuren, die kommen rein, einmal den Wenders,
ja, ja.
Einmal den Anderson hatten wir.
Gut, das verstehe ich dann
auch nicht. Anderson kann ich verstehen. Aber vielleicht haben wir da ein anderes Verständnis für. Vielleicht werden wir irgendwann auch mal sagen, so wie beim nächsten Film, über den wir vielleicht sprechen oder den wir hier jetzt vorstellen.
Ja.
Einmal den neuen Film mit Daniel Craig.
Ja, genau.
So oder wie Queer.
So wie Queer.
Der kommt nämlich demnächst raus und ist von Luca Guadagnino.
Mhm.
Siehst du? Richtig ausgesprochen.
Luca Guadagnino.
Der ja Challenges gemacht hat.
Und Call Me By Your Name.
Und der soll sehr, sehr gut sein. Und da gab es jetzt auch eine riesen Debatte, wenn wir schon wieder bei Mubi vorher waren.
Mhm.
Und zwar sollte der Film der Eröffnungsfilm des Mubi Filmfestivals in Istanbul sein. Und der Bürgermeister von Istanbul hat dann wegen dem Thema des Films, in dem sich zwei Männer scheinbar eine sexuelle Handlung vornehmen, dazu geäußert, dass der Film nicht gezeigt werden darf. Und Mubi hat dann gesagt, wir lassen uns nicht zensieren. Also jawohl. Wir werden nicht an einem Festival teilnehmen, wo wir zensiert sind, deswegen wird das Festival nicht stattfinden. Und das war 3 oder 4 Tage vor Festivalstart.
Das ist halt einfach krass, ne?
Ja, ist wahrscheinlich, also meiner Meinung nach, die richtige Entscheidung, weil dann trotzdem aufzukreuzen und einen anderen Film zu zeigen, ist Bullshit. Aber der Film soll sehr, sehr gut sein. Der lief in Venedig auf dem Filmfestival schon und ich bin sehr gespannt, weil Luca Guadagnino hat auf jeden Fall ein sehr gutes Auge. Und hat eine sehr geile Art, wie er seine Kamera zum Beispiel einsetzt, wie bei Challenger, wo die Kamera die Rolle des Tennisballs übernimmt und quer über den Tenniscourt fliegt. Das fand ich mega.
Das war krass, ja. Ich finde aber bei Luca Guadagnino auch heftig, dass es jetzt ja schon sehr zwischen seinen beiden populärsten Filmen, die ja wohl Call Me By Your Name und Challenger sind, schon sehr anderer Vibe. Und jetzt bin ich natürlich gespannt.
Ob das sind auch ein paar Jahre, ne? Das muss man auch sehen.
Klar, ist ein paar Jahre her. Jetzt frage ich mich aber, weil zu Queer würde jetzt ja schon wieder eher der Vibe von Call Me By Your Name passen, auch so von der Inszenierung.
Vielleicht ist es ja gut so.
Challengers.
Ja, vielleicht einfach immer einmal ein bisschen weniger und einmal ein bisschen mehr. Ja,
mich würde es freuen. Also ich habe richtig Bock auf Queer.
Und vor allem Daniel Craig jetzt in so einer Rolle, das ist so super, Mann. Ich habe da richtig Bock drauf.
Ich freue mich für den. Ich freue mich für Daniel Craig so hart, dass er dieses James Bond-Ding, man könnte, glaube ich, sagen, wenn das jetzt klappt, ich meine, Knives Out war super, findest Knives Out nicht super?
Nee.
What?
Aber ist okay.
Oh Gott.
Also Knives Out ist der erste. Der war in Ordnung. Den zweiten fand ich nicht so gut.
In Ordnung?
Ich fand Knives
spitze.
Ja, vielleicht ist das irgendwie, muss ich nochmal
gucken. Zum ersten Mal sind Thomas und ich jetzt, glaube ich, so richtig unheimlich.
Ja, Netflix. Ist auch egal.
Ist auch egal. Auf jeden Fall bleiben wir beim Thema Daniel Craig. Ich glaube, dass der das Zeug dazu hat, so wirklich das perfekte Exempel zu werden, wie man sich doch von so einer lifelong Rolle wie jetzt James Bond erholt. Also, dass trotzdem alle irgendwann wissen, boah, Daniel Craig, der ist ein richtig krasser.
Vielleicht wird es auch einfach vergessen, dass er irgendwann Bond gespielt hat.
Weißt du? Und ich glaube, das will er auch. Er wurde jetzt in der Queer, also in der dem ganzen Pressegedöns für Queer, wurde er auch einmal gefragt, so ja, weil jetzt ja gerade parallel über James Bond viel diskutiert wird, wer wird der Neue? Haben sie halt ihn gefragt, irgendwie, keine Ahnung, so, was glaubst du denn so oder wie fändest du das? Und er war wirklich so, couldn't care less.
Ja, ist halt wirklich wahr.
Er ownt es komplett. Er sagt die ganze Zeit,
er hat ja auch während den Dreharbeiten von No Time to Die schon gesagt, dass, was ihm die Filme bedeuten.
Ja.
Es hat nichts. Er sagt in seiner Abschiedsrede am letzten Drehtag sagt er, ihr wisst, was die Leute über mich erzählen, was ich über diese Filme sage. Das hat nichts mit euch zu tun, mit euch zu arbeiten, ist wundervoll. Das ist ja klar, aber da merkt man halt, okay, es ist schon im Diskurs. Dann startet am 5. Dezember ein Film, über den ich hier schon mal so ganz leicht angesprochen habe. Und zwar im Kontext, dass die Hauptdarstellerin wahrscheinlich Mikey Madison den Oscar abschnappen wird, und zwar The Outrun mit Saoirse Ronan, von Saoirse Ronan produziert, die erste eigene Produktion, hat dafür das Drehbuch adaptiert, zusammen mit Amy Liptrit, die einen Roman geschrieben hat, eine Autobiografie von Amy Liptrit über ihre Alkoholkrankheit und ihren Entzug und ihren Weg zur Biologie und der Natur auf den Orkney Islands in Schottland, ganz oben rechts in Schottland, so abgelegen wie es nur geht. Mit irgendwie 5 Leuten pro Insel und ganz verrückten Naturphänomenen, die nicht erklärbar sind durch die Biologie und so weiter oder durch Wetterereignisse. Und Saoirse Ronan hat eben Nora Finkscheid dazu eingeladen, den Film zu drehen. Sie hat als vorletztes hat sie Systemsprenger gemacht, der vor allem hier in Freiburg ein riesiger Erfolg war. Der hat nach der Pandemie das Kino absolut gerettet. Da waren jede Vorstellung ausverkauft. Und auf den freue ich mich riesig, weil ich habe den auf der Berlinale schon gesehen, in der Europapremiere mit Saoirse Ronan. Es war toll. Und es ist ein großartiger Film. Wirklich ein
Saoirse Ronan kurz geschnackt?
Nee, ich saß ja nur in der Mitte des Zoopalasts, in einem der, vielleicht der schönste Kinosaal Deutschlands. Und sie haben halt noch ein bisschen über den Film geredet. Da ist noch Papa Isidou dabei, der spielt ihren Freund. Es ist ein verdammt krasser Film, der geht richtig unter die Haut. Und was da auf der Soundebene passiert, ist der Hammer. Und Saoirse Ronan ist ein Unikat in diesem Film. Es ist unglaublich. Also ich sag dir, das ist mein Film des Jahres. Und den habe ich irgendwie am Mitte Februar gesehen. Und ich habe fast nicht glauben können. Es war unglaublich gut. Ich freue mich so riesig auf diesen Film. Und auch eine große Empfehlung für das Buch. Ist wirklich, wirklich großartig.
Das ist echt krass, weil ich höre das von dir jetzt ja schon eine Weile. Und ich glaube, der Rest ja nicht. Also die Promo geht, glaube ich, jetzt so richtig los.
Ja.
Und was mir ein bisschen Sorgen macht, weil der startet ja schon nächste Woche, also am 5. Dezember.
Ja.
Und irgendwie so richtig Hype ist darum jetzt noch nicht gebaut. Und du erzählst mir halt, so, das ist das Krasseste überhaupt. Und bei mir sind die Erwartungen jetzt natürlich hoch, aber ich glaube es auch einfach, dass der das delivert.
Der ist
und
halt extrem vertraue dir da sehr, ne?
Und vertraue da auf unser Ding. Aber ja, ich bin gespannt, wie er dann letztendlich performt und ob das dann so eine traurige Nummer wird, dass wir beide sagen werden, boah, Leute, was ist los mit euch? Geht da alle rein gefälligst? So, der kriegt zu wenig Aufmerksamkeit. Ist jetzt auch ein schwieriges Startdatum, denn wir machen einfach direkt weiter. Also nochmal kurz rekapitulieren. Wir haben Queer, wir haben The Outrun, wir haben jetzt Konklave, der jetzt gerade gestartet ist, den wir am Montag angucken.
Der ja auch für Ralph Fiennes als der Oscar-Kandidat.
Genau, da wird jetzt auch ganz viel der Oscar-Buzz wird angetrieben. Wir haben Emilia Perez, der so krasse beidseitige Meinung kriegt, wo auch manche sagen, boah, das ist so heftig, das ist so ein ganz neuer.
Er hat doch in der Sneak eine 2,5 bekommen. Mhm. Und viele haben halt gesagt, ey, mega. Und manche haben gesagt, nee, ist einfach nicht meins. Das aber es haben so niemand spannend geschrieben, der Film war schlecht. Die Leute schreiben nur, er ist einfach nicht meins gewesen.
Ich habe schon aber auch Leute gehört, die gesagt haben, er ist total schlecht.
Okay.
Aber ich bin so gespannt, weil das ist halt einfach heftig. Das hat man nicht so oft, dass halt wirklich die Hälfte sagt Bullshit.
Ja.
Und die andere Hälfte sagt Wahnsinn, bahnbrechend. Ja. Genau, den haben wir. Und hier kann ich jetzt noch reinhauen, wir haben noch Here. Es geht vielleicht auch ein bisschen unter. Also ich merke, die Filme haben es gerade schwer, sich so durchzusetzen.
Von dem habe ich nichts gehört, bis du mir vorher davon erzählt hast.
Ja.
Was komisch ist eigentlich, weil...
Weil eigentlich müsste es einen krassen Buzz geben, weil es ist Here von Robert Zemeckis, der halt zuständig ist für absolute Kultfilme und Lieblingsfilme von so unserer Generation und der davor. Also er hat Forrest Gump gemacht, er hat
Back to the Future,
Zurück in die Zukunft Filme gemacht, noch ein paar, die mir gerade irgendwie entfallen, aber er hat wirklich eine krasse Filmografie, immer solche Sachen, also entweder eher witzig oder eher krasse Dramen, aber alle so
kultig,
alle kultig, alle irgendwie süß, alle sind wholesome, und jetzt macht er einen Film mit Tom Hanks und Robin Wright, also die beiden, die in Forrest Gump und Jenny gespielt haben. Und es ist total süß aufgemacht, weil es geht in diesem Film um einen Ort, also um letztendlich am Anfang denkt man, okay, es geht um das Haus, wo die beiden wohnen, also sie sind ein Ehepaar.
Ja.
Und der Film macht dann am Anfang halt so eine witzige, also sieht man im Trailer, so einen witzigen Rundumschlag. Es wird kurz zurückgeswitcht zu der Zeit der Dinosaurier. Also es geht dann wirklich um diesen einen Ort. Quasi wie wenn die Kamera festgestellt ist und diese Perspektive.
Der Ort der Handlung ändert sich nicht
sozusagen. Genau, der Ort der Handlung bleibt immer der gleiche. Und letztendlich geht es natürlich aber auch doch um dieses Pärchen und wie die dann, also da wird sich dann drauf konzentriert.
Logisch, ja.
Aber die Idee ist halt auch schon, das ist schon wieder so Robert Zemeckis.
Ja.
Es ist eine kultige, süße Idee, die gleich so viel Romantik, und du weißt ja schon, da wird am Ende, das wird auf die Tränendrüse gehen, das wird wholesome Momente haben, das wird witzig. Und klar, es kann natürlich auch ein Flop werden, aber ich habe da so Bock drauf, ich habe so Bock, mir das anzugucken. Witzigerweise haben wir noch irgendwie vor einer Woche, habe ich gesagt, Forrest Gump würde niemals einen zweiten Teil kriegen. Jetzt ist natürlich
und da so, ist er.
Der Marketing-Gag ist natürlich, dass jetzt halt Tom Hanks und Robin Wright ein Pärchen spielen. Ja. Und das natürlich so super clever ist, weil man sich irgendwie wünscht, dass man die beiden nochmal so zusammen sich in den Arm nehmen sieht als alte Menschen. Das gibt der Film. Also es ist ja wie so ein Querverweis.
Ja, wie so ein bisschen so eine Reunion, ne?
Ja, voll. Und da habe ich Bock drauf.
So
und das
schön.
Startet irgendwie jetzt alles in den nächsten anderthalb Wochen und es wird richtig, richtig krass. Und deswegen können wir auf jeden Fall verlauten lassen, nach dieser sehr improvisierten Folge wird es die nächsten beiden Wochen wahrscheinlich wieder eher
wird's happy. Heavy.
Ja. Und ich habe richtig Bock drauf.
Ich habe auch richtig
Bock. Wir müssen uns gut koordinieren.
Das klappt.
Das wird schon klappen. Also wir sehen beide Konklave, das ist schon mal super, da können wir drüber reden. Und ich bin mir sehr sicher, dass es ein gutes Brett wird. Und dann haben wir nächsten Donnerstag startend eben Emilia Perez und noch ein paar andere, die ich jetzt schon wieder vergessen habe vor lauter Neuankömmlingen. Und eben am 5. Dezember dann 3, 4 krasse Filme, die wir unbedingt sehen wollen. Ist natürlich auch klar, jetzt geht langsam aber sicher die Award-Season los und jetzt kommen halt jede Woche
Banger.
Banger, wirkliche Banger. Und dann ist auch noch Weihnachten, da müssen wir wahrscheinlich auch nochmal
eine extra Folge
zu Weihnachtsfilmen machen.
Also da werden wir was finden, glaube ich. Da gibt es ja ein, zwei.
Ein dicker Winter.
Ja.
Ihr murmelt euch ein am Ofen und hört uns zu und kommentiert natürlich weiter fleißig. Wir freuen uns. Wir haben heute gecheckt, wie wir die Kommentare lesen können. Ja, richtig, los. Dankeschön.
Aber ihr könnt es ja mal testen. Jeder, der das jetzt hier hört, kann ja mal, Dominik, du musst Paddington 2 schauen, in die Kommentare schreiben, damit er es tut für uns.
Ja, das wäre sehr lieb. Ich würde mich davon sehr herausgefordert fühlen. Ansonsten, wie immer, schön Werbung für uns machen. Wir sind ein kleiner, feiner Podcast, doch wir wollen mehr. Wir wollen mehr Menschen von diesen schönen Kino-Experiences.
Wir wollen mehr. Wir wollen mehr.
Gibt uns mehr.
Gibt uns mehr von dem Podcast.
Thomas, hast du noch was zu sagen? Es tut mir leid, du hast heute irgendwie weniger geredet als ich.
Weil ja, aber ich höre dir halt auch extrem gern zu.
Ich bin halt auch der Einzige von uns beiden, der diese Woche Filme gesehen hat. Nee, komm, sag noch kurz. Du hast diese Woche was?
Ja, was habe ich natürlich geguckt? Paddington 1. Und ich muss es einfach sagen, es ist unglaublich geil. Der Film ist der Hammer. Der zweite ist noch besser. Aber der erste Teil ist so liebevoll inszeniert. Und es gibt so Sachen, die einfach für das ältere Publikum damit drin sind, die einfach geil sind. Weißt du, einfach Nicole Kidman als Bösewicht zum Beispiel. What the fuck? Es ist mega. Und dann hast du Sally Hawkins als Mutter. Und mir fällt der Schauspielername gerade nicht, der Name der Schauspielerin gerade nicht ein, aber die Schauspielerin von Molly Weasley aus Harry Potter spielt zum Beispiel die Haushälterin. Und das ist einfach so viel Liebe in diesem Film, ist großartig. Man hat immer wieder diesen Moment, wo du denkst, ey, lass mich einfach losheulen, ich hätte gerne einen Bär zu Hause. Weil er ist halt einfach liebenswürdig und ist einfach Paddington Bär, der in seiner Bärensprache ganz anders heißt. Irgendwas mit, ich weiß nicht genau wie, aber irgendwie so spricht das, glaube ich, aus. Und ich glaube, Dominik, du verpasst da was.
Ich glaube es auch langsam.
Du musst es sehen, du musst es sehen.
Ja, ich
und den zweiten schauen wir auch zusammen.
Okay. Warum gibst du, ich habe auch deine Letterboxd-Review gesehen, warum gibst du ihm eigentlich 4 Sterne, wenn du ja letztendlich sagst, ist einfach so ein richtig...
Ja, weil der zweite Teil halt noch viel besser ist.
Okay, also du, okay.
Also er ist gut, er hat halt ein paar Sachen, die man auch, die halt, ist halt sehr vorhersehbar, ist ein Kinderfilm. Und ich sage dir, der zweite Teil hat keine Flaws. Der ist unvorhersehbar, was in diesem Film passiert, ist großartig. Und Hugh Grant als Bösewicht.
Auch geil. Ja. Jetzt auch, hier, apropos Nicole Kidman, es kommt noch Baby Boy, der auch gerade viel
Buzz. Mickey 17 mit Robert Pattinson. Und der ist von Bong Joon-ho.
Jo. Und Hugh Grant spielt jetzt auch wieder ein Bösewicht in diesem Art Horrorfilm. Ist der nicht auch von A24? Wie heißt der? Oh, ich kann mir dieses.
Heretic oder so.
Heretic.
Ja.
Heretic.
Ja, stimmt. Ja. Da kommt auf jeden Fall was auf uns zu.
Da kommt richtig was auf uns zu, nämlich A24-Stuff auch wieder. Grüße an die eine Dame, die kommentiert hat, dass wir mehr über
A24 reden. Machen wir.
Das wird kommen.
Und Perfect Days und After Sun.
Ey, ich bin gerade so gehypt, was jetzt für Starts kommen in den nächsten Wochen. Das wird ja wirklich ein Festival für den Filmfan. Da wird sicherlich auch ein bisschen Scheiße dabei sein, aber es ist einfach geil, dass jetzt so viel abgeht.
Ich freue mich.
Ich freue mich riesig.
Ich freue mich auch auf nächste Woche, Dominik.
Oh, wir freuen uns und schauen, was wird.
Wir freuen uns.
Wir freuen uns. So, auch das Meme haben wir mal eingearbeitet. Berühmte letzte Worte, Thomas?
Bis bald im Kino.
Bis bald im Kino.